Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und in Staffel 2 reden wir über das Race Around Austria.
Bevor wir mit der heutigen Episode weitermachen, haben wir noch zwei Hinweise. Zum einen gibt es jetzt im ultracyclingshop.com auch ein Sitzfleisch-Radl-Dress zum Bestellen, also Trikot und Hose. Haben wir uns ein kleines Design überlegt und wem das gefällt, würden uns natürlich freuen, wenn wir in Zukunft dann ein paar Sitzfleisch-Trikots herumfahren sehen. Und der zweite Hinweis, wir haben in Staffel 1 gesprochen über das Race Across America in insgesamt 12 Episoden. Und das sind nach wie vor zum Nachhören online. Und weil das so gut gelaufen ist, haben wir dann auch gesagt, dass wir beim Race Around Austria das Aufnahmegerät mitnehmen und jetzt in der zweiten Staffel über das längste Radlrennen in Europa rund um Österreich reden.
Und haben das erfolgreiche Konzept beibehalten. Ich erzähle aus der Betreuersicht und du erzählst aus der Rennfahrersicht.
Genau, weil sonst passiert es eben, dass der Rennfahrer Geschichten erzählt, die vielleicht gar nicht so gestimmt haben durch die Müdigkeit oder eine falsche Wahrnehmung. Und wir wollen natürlich alles offenlegen, was bei so einem Rennen hinter den Kulissen passiert.
Und was vor den Kulissen passiert ist, das hat inzwischen jeder gesehen, nachgelesen und kann es nachvollziehen. Ich habe als Teamchef mein erstes Rennen gewonnen und gleich einen neuen Rekord aufgestellt.
Gute Nachrichten, du hast schon wieder mindestens eine Stunde Vorsprung auf dem Steinberger. Nein, eben noch nicht. Und es ist schon über eine Stunde her jetzt. Das wird besser. Motiviert dich?
Ja, voll.
Ja, die Motivation möchte, dass du den Berg mit dafür nimmst. Auf die Ovi und dann nach oben, Jana.
Bis in die Weinstraße mindestens.
Und dann eine noch Kärntner und um die Ovi.
Das ist eine Ansage.
Ja, das war Zwischenstand, den da die Tagschicht gegeben hat, irgendwo im Burgenland. Ganz so ist es dann nicht ausgegangen, dass es in der Tagschicht noch ausgeht, bis nach Kärnten zu fahren. Das war dann doch ein bisschen zu weit.
Das war ziemlich in der Mitte vom Burgenland. Also wir sind von Niederösterreich über die Donaubrücken gefahren. Dann fährt man ein bisschen entlang des Neusiedlersees. Und dann wird es eigentlich wieder recht hügelig. Und das war kurz vorm Geschriebenstein, also so Mitte des Tages, früher Nachmittag sind wir da durchgekommen. Es war sehr warm, es war sicher ein ziemlich heißer Tag, also jetzt nicht unglaublich heiß, es hat so an die 30 Grad gehabt, also ich sage jetzt einmal für mich als jemanden, der es gar nicht so gern mag, wenn es heiß ist, es hat gerade noch gepasst. Schöne Landschaft, aber sehr hügelig und ja, es war dann einfach eine gute Info zu wissen, dass wir gut unterwegs sind, dass die Motivation stimmt und dass der Zwischenstand sehr erfreulich ist, bevor wir dann eigentlich in ein Gebiet kommen, wo es zwar zum Radfahren sehr schön ist, aber immer anstrengend wird, weil jetzt dann auch im Burgenland, wo man glaubt, es ist flach, wo immer mehr Höhenmeter auf uns zukommen.
Ja, jetzt bist du ein bisschen zu weit vormarschiert schon. Du hast ja noch ausgesucht eigentlich die Wattwerte von der Donaubrücke. Das ist immer so eine erste Hallmark eigentlich, das zweite Mal über die Donau. Das erste Mal fährt man Richtung Süden. Das ist so eine Marke, die man sich merkt in dem Rennen und die man als wichtig erachten. Deswegen hast du von da die Daten ausgesucht.
Richtig. Du hast jetzt wieder dein Mitarbeitsminus vom Penalty vor dem Start ausbessert und hast super mitgedacht. Danke. Ja, wir haben die Donaubrücken überquert von Niederösterreich Richtung Süden. Und das war noch 18 Stunden und 13 Minuten Rennzeit und der Schnitt waren 33,15 km/h und 250 Watt Durchschnittsleistung habe ich da gehabt. Und du musst jetzt auch rückblickend sagen, dass ich da echt sehr zufrieden bin, weil natürlich so die Durchschnittsleistung auf einem Rundkurs, wie zum Beispiel bei den 24-Stunden-Weltmeisterschaften in Borrego Springs, da fährst du halt immer sehr konstant, da hast du keine Störfaktoren, du musst du nicht, da hast du keine Abfahrten, wo du quasi ruhen lässt, keine Kreuzungen, wo du vielleicht eine Stopptafel, eine Fahrrandtafel anbremsen musst. Das heißt, da ist es wesentlich konstanter möglich zum Fahren. Und da habe ich eigentlich auch bei meinen besten Ergebnissen immer gehabt, 250 Watt über die 24 Stunden. Und jetzt über 18 Stunden bei einem Rennen, wo ich weiß, ich habe noch mindestens 3 Tage vor mir eigentlich die gleiche Wattzahl. Das hat einfach geheißen, ich bin ziemlich gut unterwegs, ziemlich am Limit, und wir haben eigentlich einen Plan total gut umsetzen können mit Ernährung und mit Sitzposition, und einfach, es war alles perfekt, es war super, ein super Zeichen.
Ja, und anders als auf einem Rundkurs gibt es doch mehr, man bleibt einfach öfter stehen, und damit haben wir die letzte Folge beendet mit so einem sogenannten kleinen Service. Und die Frage, die sich wahrscheinlich viele draußen stellen, haut dich das nicht voll aus dem Rhythmus aus, wenn du stehen bleiben musst und dann musst du wieder wegfahren von null und wahrscheinlich hast du einen schweren Gang drin, weil du nicht mitgedacht hast beim Rechts-Zuwi-Fahren. Wie ist das? Wie nervig ist das, da wieder wegstarten zu müssen?
Das war gar nicht nervig, weil auf so einen Stopp ist man im Prinzip eingestellt und den haben wir uns ja vorher ausgemacht. Das heißt, wir besprechen da schon 10, 15 Minuten vorher, was jetzt da noch alles passieren wird. Das war in der letzten Folge das tolle Gespräch, wo wir diskutiert haben, ob ich ein frisches Leiberl anziehe oder das, was ich am Start schon einmal angehabt habe. Und das heißt, wir haben gewusst, es steht an Sonnencreme einschmieren, es steht an ein Trikotwechsel, es steht an kurzer Radlcheck, Trinkflaschen austauschen. Und da bin ich drauf eingestellt, da weiß ich, es dauert dann eh nur im Prinzip 30 Sekunden. Wir suchen uns ja selbst den Platz und den Zeitpunkt aus. Und wenn wir sagen, es ist eine gute Stelle, eine gute Situation, dann bleiben wir da schnell stehen. Viel blöder ist es, wenn so ein Stopp ungewollt passiert, wenn eine rote Ampel ist an einer Baustelle, wenn ein Stau ist, wenn eine Bahnschranke zugeht. Solche Dinge, die quasi gegen dein Willen passieren, dann ist es halt viel nerviger, und vor allem, wenn du auch nicht weißt, wann geht es wieder weiter. Aber in dem Fall kann so ein kleiner Stopp eigentlich sogar ein bisschen erfrischend sein. Die 30 Sekunden unter Anführungszeichen Pause, da ist sogar minimale Erholung dabei, wenn du dich kurz im Auto zumindest nur auf den Boden hinsetzt, ein paar Schluck trinkst, die vier Samen durchschüttelst, fühlst dich nachher doch um eine Spur besser.
Den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der war so gegen Ende der zweiten Tagschicht. Wir als Nachtschicht haben ja dann versucht oder müssen dann versuchen bei so einem Rennen tagsüber, und du hast das schon angesprochen, es war furchtbar heiß, irgendwo in Niederösterreich versuchen, ein bisschen einen Schlaf unterzukriegen. Und es ist dann immer direkt, wenn man aussteigt aus dem Auto, nach dem Schichtwechsel ist man da so voller Adrenalin und dann kann man nicht sofort sie niederlegen, und dann haben wir uns gedacht, nein, wir sind noch fit, wir fahren noch ein paar Stunden, damit wir dann nicht so weit haben. Und dann kommt der Einbruch und dann haben wir irgendwo mitten in Niederösterreich auf einem Schotterparkplatz irgendwo geschlafen für 2-3 Stunden. Das hat uns nicht wirklich Vieri gehaut. Und wir haben dann gedacht, dann fahren wir gleich Vieri zum geschriebenen Stein, wo der Crewwechsel geplant war, und sind dort ins Freibad, in Lockenhaus, und dort haben wir noch 2-3 Stunden ganz gut geschlafen im Freibad. Das war angenehm, da habe ich dann, es gibt ja nichts Besseres als Freibad-Pommes, habe ich dann noch ein paar Pommes rot-weiß gegessen, das war super.
Du erzählst immer, wie anstrengend und stressig das Race Around Austria für die Crew ist, aber wenn du jetzt erzählst, Rutschen, Freibad, Pommes essen, wie viel Zeit ist da dann wirklich geblieben? Oder wie entspannend war das? Weil das klingt jetzt irgendwie nach so einem kleinen Urlaubstrip.
Es klingt lustig, aber wir haben ja kein Wohnmobil dabei, irgendwo musst du duschen. Wenn es 30 Grad hat, bietet sich ein Freibad einfach an. Und auf der Liegewiese im Schatten noch ein paar Stunden umidösen, das war super angenehm. Aber das kann man auch zweimal machen oder maximal 4 Tage fürs Race Around Austria. Nach einer Woche hält es das nicht aus. Das ist zu anstrengend. Man braucht einfach ein Bett, um zu schlafen. Zumindest ich in meinem Alter.
Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie unsere Autos ausgestattet sind, weil wir haben ja schon in der ersten Episode von der zweiten Staffel drüber geredet, dass wir weit weniger Aufwand betreiben beim Race Around Austria, dass wir kein richtiges Wohnmobil haben, aber wir haben ja trotzdem 2 Autos, und eins davon ist ja eigentlich so vorbereitet, dass ihr in der Schicht, die quasi nicht im Einsatz ist, während eurer Pausenzeit, euch dort ein bisschen erholen könnt.
Ein bisschen erholen, ja. Die Betonung liegt auf ein bisschen. Wir haben einen neuen Sitzer, alle Sitz raus, nur die erste Reihe. Also es ist ja schon als vorn nicht sehr angenehm, weil man zu dritt vorne in der ersten Reihe sitzt. Und hinten einfach eine komplett leere, große Fläche. Und da liegen ein paar Isomatten und eine riesige aufblasene Luftmatratzen. Und da versucht man sich halt irgendwie zu dritt es so bequem wie möglich zu machen.
Ja, es klingt extrem gemütlich. Da ist mein Schlafplatz ja eigentlich, der ist auch sehr sparsam eingerichtet und minimalistisch, aber da kann ich, glaube ich, mit dem Komfort von euren Schlafplätzen fast noch mithalten, weil ja mein Schlafplatz direkt im Pacecar ist. Das heißt, wir haben uns das so gelegt, dass quasi das Begleitauto, das mich begleitet beim Rennen, jederzeit kurz stehen bleiben kann, dass ich mich jederzeit kurz hinlegen kann, wenn es nötig ist. Und es ist auch nur im Prinzip so die Furche noch zwischen Kofferraum und Rücksitz, wo wir halt einen Sitz rausgenommen haben. Da liegt so eine Campingmatten drinnen, so eine 5 € Schaumstoffmatten, und da habe ich ein altes Leintuch und eine alte Decken, und da ist dann für mich der Schlafplatz. Also es geht irgendwie, es ist nicht komfortabel, aber das ist halt beim Rennen so.
Also es ist gut, dass du das ansprichst. Das war ja erstens nicht immer so und zweitens auch für dieses Rennen eine relativ kurzfristige, spontane Entscheidung. Einfach weil wir gesehen, dass wir Platz haben, dass wir das so einrichten, dass wir deinen Schlafplatz im Pacecar haben. Das haben wir normalerweise nicht. Üblicherweise haben wir das im Wohnmobil, beziehungsweise das Auto, was wir als Wohnmobil bezeichnen. Da haben wir uns überlegt, wenn es schon so anstrengend ist für die Crew, dann ist es noch viel anstrengender, da einfach immer jederzeit bereit zu sein, mit dem Wohnmobil irgendwo hinzufahren, wo sich der Strasser gerade einbietet, schlafen zu wollen und zu müssen. Das heißt, man kann nie weiter weg als eine halbe Stunde sein mit dem Auto. Und dann haben wir beim Pacecar bauen, vor dem Rennen haben wir gesehen, na, da wäre eigentlich Platz für einen Schlafplatz. Schlafen wir gleich im Pacecar. Es ist für alle Beteiligten angenehmer. Und wie wir später gemerkt haben, dazu kommen wir in der nächsten Folge, auch besser für den Rennverlauf.
Aber apropos Rennverlauf, wir sind jetzt nur weiterhin noch quasi unterwegs im Burgenland, kurz vor Geschriebenenstein. Und da waren eben, wie gesagt, die Momente, die wirklich sehr motivierend sind, einfach das, dass dort landschaftlich wieder sehr schön wird. Es ist eine wirklich coole Gegend, auch zum Radlfahren sehr schön, verkehrsmäßig nicht so schlimm. Schöne Gegend, und der Zwischenstand war auch sehr motivierend. Und vor allem, es war echt sehr, sehr viel los, wirklich viele Zuschauer. Es war bei jedem Anstieg, ob Tag, ob Nacht, in jedem kleineren Ort. Es waren immer ein paar Leute an der Strecke, haben gejubelt, haben die Fahrer angefeiert. Diese Stimmung hat echt sehr viel dazu beitragen, das war wirklich genial.
Und auf der Passhöhe haben wir dann einen Crewwechsel gemacht. Und obligatorisch, das ist immer das Erste, was wir machen, wenn wir nach dem Crewwechsel wieder hinter die herfahren. Lassen wir uns erzählen, was in der Tagschicht so passiert ist.
Also erzähl mal, wie war dein Tagschicht?
Wie auf dem Hof quasi. Ah, ist mir gerade richtig dreckig gegangen, und da haben wir uns einen super Eindruck, und das hat sich dann ein bisschen hingetat, aber dann Koffein und Uraner und Blödsinn reden, und dann ist wieder darauf gegangen und wieder die Sonne scheint hat und richtig schnell Radfahren gegangen ist, dann hat es wieder super gepasst, und das hat dann eigentlich den ganzen Tag durchgestanden bis auf den depperten Verfahrer mit der Umleitung, der nicht weit beschildert war, wo in der Umleitung noch mehr Baustelle war und die Umleitung umgeleitet worden ist. Also das war echt ungut. Dann glaube ich alle ziemlich gerätig. Aber ansonsten nur ein paar Minuten Stehzeit vom Radl runter, und es ist super gut gerannt, und nur der Vorsprung auf die Auf die
Straße verfolgt, also wie die Kräfte waren. Nur können wir jetzt nicht mehr sagen, dass wir seit dem Start fehlerlos sind.
Das stimmt, aber das du noch behaupten, aber der Leg hat es verstehen will, ja?
Ja, steigt eh aus.
Deswegen steigt er jetzt aus.
Der depperte Verfahrer.
Ja, die Umleitung in der Umleitung. Das war jetzt wieder so ein Gespräch, wo man leider gehört hat, dass wir bei den Headsets vom Funkgerät ein bisschen rumbastelt haben. Besser gesagt, das habe ich gemacht. Und deswegen die Qualität, die irgendwie drunter gelitten hat. Ich habe euch heute erzählt, dass es eigentlich sehr gut läuft, dass der Vorsprung etwas größer geworden ist auf die Verfolger und dass ich halt in der Früh, quasi nachdem ihr mich übergeben habt, sind die Tagschicht und ihr euch dann ins Freibad gelegt habt, habe ich halt in der Früh einfach gekämpft mit Müdigkeit, mit einer Durchhängerphase und dann habe ich mit Koffein und Guarana dieses Loch übertaucht und mit viel Blödsinn reden und mit viel Gesprächen und dann ist es eigentlich tagsüber extrem gut gelaufen. Ja, und dann ist eben die Geschichte gekommen mit der Umleitung.
Dazu kommen wir gleich, ich möchte nur sagen, es ist ein typische Beschwerde, die alle Medienmacher an uns richten, immer wenn es Aufnahmen, Videoaufnahmen oder sonst irgendwas aus dem PSK gibt, es wird immer geraschelt. Immer tut irgendwer was essen oder hat seine Hand in der Chipspackung oder so. Es war nicht nur die Qualität der Funkgeräte, sondern es war auch, dass im PSK einfach immer gegessen wird.
Ja, zum Glück kriege ich das nicht alles so genau mit, weil ich mich halt mit meiner Flüssignahrung ein Schuhe, Schoko oder Vanille durchschlage, aber das mag ich mittlerweile wirklich gern und ich bin euch eure Schoko-Süßigkeiten oder was auch immer ihr euch da einwerft, ich will es gar nicht wissen, bin ich euch nicht neidig. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dieser Umleitung. Während ihr da eure Pause gemacht habt, hat der Lex, unser Fotograf, der den ersten Tag mit war und dann haben sie quasi einen Crewwechsel gemacht, das heißt der Lex ist dann vom Betreuerteam ausgestiegen und der Christian Schäbert ist neu dazugekommen. Das war jetzt also nicht wirklich der Grund, weil er in der Umleitung nicht sofort den schnellsten Weg gefunden hat, dass er deswegen ausgeschmissen wird, sondern das war natürlich vorher geplant. Aber jedenfalls war eben eine Umleitung vorab schon eingezeichnet, bevor wir zur Donaubrücken kommen, steht dann im Roadbook ein Hinweis, dass quasi im Zusatz-Roadbook eine Umleitung beschrieben ist. Und da musst du jetzt bitte nochmal kurz erklären, wie dieses Zusatz-Roadbook und generell so Umleitungen beschrieben sind.
Üblicherweise bekommt man bei so einem Rennen kurz vorm Start noch ein paar Platteln, ein kleines Heftel, einen kleinen Ordner mit den schon bekannten Umleitungen. Also wenn es von der Originalstrecke abweicht, dann gibt es ein kleines Roadbook und da steht dann dabei, in der Zeile 340, in der Zeile 210. Dort ist eine Umleitung und dort fährt man dann so, wie es auf dem Zettel steht und nicht so, wie es im Roadbook steht. In dem Fall war es dann kompliziert, weil auf der eingezeichneten Umleitungsroute plötzlich eine Baustelle war und von der haben wir nichts gewusst.
Ja, vielleicht muss man das noch kurz dazu sagen, also das richtige Roadbook ist ja schon lang vorher quasi produziert und das ist ja quasi über Jahre hinweg immer das Gleiche und da stehen einfach Infos drinnen, wenn jetzt 14 Tage vorher eine Baustelle eröffnet wird, das kann man dort nicht mehr eingeben, weil das ist dort schon abgeschlossen, dann gibt es eben das Zusatz-Roadbook, aber wenn jetzt dann eine Baustelle nochmal einen Tag vor dem Start gemacht wird, dann weiß davon einfach niemand. Und man kommt dann dorthin und steht dann plötzlich vor der Tatsache, dass die Umleitung laut der Beschreibung so einfach nicht funktioniert. Und da gibt es aber im Reglement ganz klar geregelt, dass die Rennleitung dafür sozusagen nicht verantwortlich ist, dass man so kleinräumige Umleitungen, wenn jetzt da zum Beispiel ein Unfall passiert und es wird kurzfristig irgendwie nur umgeleitet, muss man einfach selbst den optimalen Weg finden.
Und daran sind wir in dem Fall gescheitert. Oder vielleicht war es eh der optimalste Weg, aber es hat halt Zeit gekostet und Nerven.
Ja, und ich erzähle das jetzt einfach aus meiner Sicht, weil der Lex jetzt leider nicht da ist, um sich da zu rechtfertigen oder zu erklären, was da genau war. Jedenfalls sind wir zu dieser Passage hinkommen, wo jetzt eben gestanden ist, man muss rechts abbiegen in die Umleitung. Dort war eine Straßensperre mit einem Fahrverbotsschild. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich soll da die Umleitung sein, aber da ist definitiv die Straßen gesperrt. Da fahren wir nicht hin, sondern fahren wir die normale Strecke weiter. Dann war weiterfahren wirklich die Straßen komplett zu und wir haben gewusst, okay, wir hätten anscheinend doch in diese Umleitung einfahren müssen, obwohl dort die Straßen gesperrt war. Und tatsächlich, es war dort trotzdem Verkehr. Wir sind dann dort in diese scheinbar gesperrte Straßen einbogen, sind dann weiter vorne wieder nach links, also auf die Strecke, wo quasi was zur Originalroute retour geht, aber sind dort wieder vor versperrter Straßen gestanden. Dann wieder retour, das heißt, da bin ich dann für einen Kilometer ins Auto eingebockt worden, weil man dafür, wenn man sie verfahren ist, wieder zurück zur richtigen Strecke den Radlfahrer ins Auto setzen. Und dann haben wir dort gemerkt, dass eigentlich die Umleitung noch weitergegangen wäre, aber dass die dort wiederum gesperrt ist, die Straßen. Und durch einen Anruf bei der Rennleitung, wo wir keine Info gekriegt haben, sondern nur den Hinweis, dass wir da selber schauen müssen. Ich glaube, das liegt ja daran, dass die Rennleitung nicht einem Team vielleicht Tipps gibt und den anderen nicht, sondern dass sie gleiche Voraussetzungen für alle, das heißt, muss jeder mit der Situation selbstständig umgehen. Und erst dann haben wir mit Google Maps und mit solchen Dingen rausgefunden, dass man wirklich in so einer kleinen Ortschaft irgendwie rundherum fahren muss, um diese Baustelle zu umfahren. Und wir haben es dann im Endeffekt richtig gemacht, aber wir haben halt im Nachhinein gesehen, dass die Fahrer hinter uns an der gleichen Passage um ein paar Minuten weniger gebraucht haben.
Und auch die vor uns. Also wir waren ja nicht die Ersten. Beim Race Across America, da haben wir immer ein bisschen mehr, kriegen wir immer ein bisschen mehr Spiel von der Rennleitung, weil wir meistens dann die Ersten sind und sich keiner auskennt und das Roadbook dann auch nicht so gut erschlossen ist. Aber in dem Fall sind schon einige Teams durch, einige Solofahrer durch, die haben das alle geschafft und das ist auch klar, das kriegt man dann auch von der Rennleitung keinen Hinweis.
Und dann ist uns noch was aufgefallen, dass wir natürlich dann gespannt mitverfolgt haben, dass eine Viertelstunde später, eine halbe Stunde später eben die anderen Spitzenfahrer hinkommen sind an die gleiche Passage und wir haben gesehen, der GPS-Tracker steht plötzlich still. Das heißt, wir haben uns gedacht, sie stehen jetzt und denken nach oder suchen die Lösung und haben uns gedacht, passt, die haben das gleiche Problem und die haben das jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt gelöst. Aber im Nachhinein sind wir draufgekommen, dass wenn der GPS-Tracker von der original eingespeicherten Route abweicht, das nicht angesagt wird. Das heißt, die sind in Wirklichkeit schon auf der Umleitung gewesen, aber scheinbar hat der GPS-Tracker, sie sind scheinbar auf der Strecke gestanden. Und erst dann, wie quasi die Umleitung vorbei war und sie wieder auf der Strecke waren, haben wir gesehen, der GPS-Tracker bewegt sich weiter und haben dort erkannt, wir haben jetzt wieder ein paar Minuten an Vorsprung sozusagen eingebüßt. Aber da muss ich auch sagen, dass das wirklich eine schwierige Situation war. Wir haben keinen offensichtlichen Fehler gemacht. Wir haben nicht ganz so schnell die perfekte Lösung gefunden. Und ich bin da niemandem böse oder enttäuscht. Aber der Lex hat dann trotzdem aussteigen müssen. Aber wie gesagt, nicht deswegen.
Wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass die Zwischenstände, sofern sie positiv sind, motivieren, sowas eher das Gegenteil.
Definitiv, ja. Das ist schon einmal kurz demotivierend, aber nicht, wie gesagt, dass man jetzt irgendwem eine Schuld gibt, sondern einfach, dass man selber frustriert ist, wenn man irgendwie in einer Situation ist, wo man sich denkt, wie kann man da jetzt agieren, dass man am schnellsten rauskommt. Und es ist ein bisschen frustrierend, wenn man so ein bisschen hilflos ist in dem Moment. Man weiß einfach nicht, wo die Strecke entlang geht. Aber die Situation ist für alle gleich und ja, kurz demotiviert sein ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann hat man im Nachhinein wieder etwas, wo man sagt, passt, jetzt habe ich wieder ein bisschen einen Grund, wieder mehr anzugreifen und mehr Gas zu geben, um das wieder reinzufahren.
Mit der Wut im Bauch ein paar schneller Kilometer fahren.
Sozusagen, ja. Wut im Bauch ist nicht gut, aber kurz einmal abreagieren und vielleicht einfach ein bisschen mehr aufs Pedal drücken, das ist dann vielleicht die gute Reaktion drauf.
Spontane und kleinräumige Umleitungen sind immer ein bisschen schwierig, weil wenn man es lang vorher weiß und wenn es vielleicht sogar einen Autoshuttle gibt, dann kann man da eine Schlafpause planen. Und wenn wir gesagt haben, wir haben die einpackt ins Auto und sind zum Punkt unseres Verfahrers zurückgefahren, da kann man aber nicht schlafen, weil erstens ist es zu kurzfristig und zweitens ist auch wahrscheinlich die Aufregung zu groß, um da für 2 Minuten einzuschlafen.
Richtig. Ich glaube, so eine Situation, zum Beispiel Race Across America, Tag 7, da ist dann die Müdigkeit so enorm, dass du wirklich in 2 Minuten schon eigentlich eingeschlafen bist und dann die 2 Minuten wahrscheinlich schlafst. Aber da sind wir jetzt ja nicht einmal noch einen ganzen Tag unterwegs, da ist die Müdigkeit noch nicht so schlimm. Und da war die Aufregung nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Betreuern. Da haben im Prinzip alle gemeinsam geschaut, wie löst man das, wo müssen wir hin, was ist los. Das heißt, da war wirklich die paar Minuten, die wir da verloren haben, die waren nicht nützbar durch eine spontane Schlafpause.
Trotzdem hat man das immer im Hinterkopf. Wir haben in der ersten Folge, die ist jetzt schon eine Zeit her, vielleicht könnt ihr euch das nochmal anhören, weil es ist immer gut, das angesprochen, die flexible Schlafstrategie, und da muss man sowas immer im Hinterkopf haben und wenn es passt, einfach das nutzen, um zu schlafen. Auch wenn wir erst 20 Stunden unterwegs sind, wenn es passt, schlaft man einfach.
Hat jetzt aber nicht passt und bis dorthin war wirklich auch die Müdigkeit überhaupt kein Problem. Solange es hell ist, solange die Sonne scheint, ist die Müdigkeit kein Thema, erst dann am Abend, wenn es dunkel wird und wenn eigentlich ein tonaler Biorhythmus in Richtung Nacht geht, dann wird die Müdigkeit langsam aber sicher ein Thema.
Und dann sind wir tatsächlich dort zum Schlafen gekommen, wo wir es von Anfang an geplant gehabt haben, was ungewöhnlich ist, aber dafür spricht, dass der Teamchef gute Arbeit geleistet hat.
Aber bevor wir zur Schlafpause kommen, zur ersten, hast du noch eine andere Herausforderung gehabt, nämlich es war wiederum eine Umleitung einzeichnet im Roadbook, und zwar sind wir jetzt bereits in Güssing, also im Südburgenland, und da war auch eine kurzfristige Streckenänderung im zusätzlichen Roadbook vermerkt. Und jetzt suchen wir uns an, ob du das so souverän gelöst hast wie der Lex oder noch souveräner.
So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir konzentriert
sein. Okay, Timestation. Ich gebe dir erst einen Flow, weil jetzt wird's zum was tun.
Jetzt ist die Umleitung und jetzt hoffen wir, dass zumindest die Nachtschicht fehlerfrei bleibt. Hinten bei der Ortstafel war Timestation, da kannst du mal abdrucken.
Okay.
Ja, was hast du auf der letzten hingebrannt in den Asphalt?
Oder 1,5 Stunden, 54 Kilometer.
Ja, das ist ein guter Schnitt. Kann man arbeiten damit. Okay, falscher Alarm, das war der falsche Kreisverkehr. Es geht erst in 9 Kilometer, dieser Kreisverkehr. Dann geht's los, dann geht's um alles.
In 9, okay.
Das Gute beim Flo ist, er bleibt immer fehlerfrei, weil er aber die Fehler halt schon vorher macht.
Vorm Start.
Ja, bin dann auch tatsächlich fehlerfrei geblieben. Aber was man auf dem Ausschnitt einfach hört, schon meine Anspannung in der Stimme, weil wir wollten auf keinen Fall noch einen blöden Verfahrer machen. Habe mich wie immer bei mir, das dürfte niemanden mehr überraschen, in der Zeile verdauen und habe einfach die Umleitung 9 Kilometer zu früh verortet.
Aber im Endeffekt ist überhaupt nichts passiert. Du hast selber sofort wieder korrigiert. Und außer, dass du wieder ein paar blöde Witze ertragen musst, bist du eigentlich recht gut ausgestiegen aus der Situation.
Und 9 Kilometer später sind wir es dann auch tatsächlich richtig gefahren.
Und dann sind wir es richtig gefahren. Und was wir jetzt auch gerade noch gehört haben, was vielleicht ein bisschen noch dick auftragen oder irgendwie falsche Rechnung klingt, ich bin da in 1,5 Stunden 54 Kilometer gefahren. Das wäre ein unglaublicher Schnitt von fast 40. Das war natürlich, weil die Timestation davor oben war am Geschriebenstein, das heißt die Abfahrt. Mit dem Zeitfahrradl ist man dann natürlich echt recht zügig unterwegs, plus dann eben das flachere Stückerl nach Güssing mit zusammengerechnet und deswegen war der Schnitzer hoch. Aber jetzt auch noch so noch der Hinweis, man kann sich eben auf der Webseite vom Race Around Austria ist noch immer das GPS-Tracking verlinkt und jedem, den es wirklich ganz genau interessiert, man kann sich dort noch die Strecken, die Durchgangszeiten von allen Fahrern, die ganzen Timestations anschauen und sich so nochmal das Ganze ein bisschen zu Gemüte führen, wer auf welchen Abschnitten wie lang und wie schnell unterwegs war.
direkt nach dem Crewwechsel haben wir die übernommen. Du warst echt gut benannt, voll da, klar im Kopf. Aber dann ist ziemlich schnell bergab gegangen. Wir waren eigentlich ein bisschen überrascht, vielleicht eine Spur enttäuscht, dass es dann mit der ganz schlimmen Müdigkeit schon so früh gekommen ist.
Das war auch was, was wir von vornherein im Prinzip gesagt haben. Es kann sein, dass wir die erste Schlafpause früher machen oder später. Aber wenn wirklich die Müdigkeit dementsprechend groß ist, wollen wir es nicht mit aller Gewalt nach hinten auszögern. Und du hast ja im Prinzip so ein Fenster quasi dir überlegt, in dem Bereich wir die Schlafpause machen könnten.
Genau, und das Fenster war zwischen Halbenrhein und Fack am See. Das sind über 200 Kilometer. Ist ein Riesenfenster und wir haben es dann, aber gerade, dass wir noch durch Halbenrhein durchgekommen sind und dann war es wirklich zum Schlafen. Es ist einfach nicht gegangen und es war auch kein Problem. Es war im Plan.
Ja, und ich weiß noch, wir sind eben dort im Südosten von der Steiermark dann unterwegs gewesen. Also man fährt da quasi etwas innerhalb von Bad Radkersburg durch. Das ist eine Gegend, die ich vom Training eigentlich auswendig kenne und ich fahre bewusst vor dem Raceround Austria diese Strecken nochmal ab, damit ich da wirklich die kleinen Abzweigungen und die kleinen Kreuzungen wirklich auswendig kenne. Da habe ich einfach selber gemerkt, es ist dann etwas bergab gegangen. Man fährt ein paar Höhenmeter nach unten und da ist es dann immer gefährlich. Man ruht so dahin, man muss nicht wirklich treten. Es ist dann schon spät am Abend gewesen. Und das Stückerl von dem Bereich um Bad Radkersburg, also Halbenrhein, das ist ein kleiner Ort neben Bad Radkersburg, entlang der slowenischen Grenze, bis man dann nach Spielfeld kommt, zu dem Grenzübergang, wo die Weinstraße losgeht, da geht es halt wirklich mit 0 Höhenmeter komplett flach dahin. Und das ist eigentlich auch immer am gefährlichsten, dass die Müdigkeit kommt. Obwohl ihr am Funk und im Betreuerauto auch noch alles probiert habt, um mich munter zu halten.
Also ich würde ja sagen, wenn mich wer fragen darf, wir definieren nur einen gewissen Punkt, wo wir hinfahren, weil derweil ist ja noch Druck da, aber du merkst dich ja halt schon auch, dass du selber ein bisschen nachlässt jetzt, ne?
Ja.
Und bis zu dem Punkt fahren wir quasi an und dann lassen wir wieder ausruhen, genauso wie wir es immer beim Ram machen. Dann haben wir die kurz nieder und dann starten wir wieder.
Also, wenn du aufstehst, gleich eine starten in die Weinstraße. Oder willst du ein paar Kilometer davor, dass du was zum Aufwärmen hast?
Ich werde eher gleich starten.
Klingt nicht so schlecht, weil wenn du sowieso sagst, du willst gleich früh eine starten, dann ist eh wurscht, ob wir schon voll was drin sind. Start ist sowieso voll rein. Ob jetzt unten ins Spielfeld wegfahren oder ein paar Meter weiter oben. Die Frage ist, ob wir es noch bis dahin schaffen, ob wir das da packen.
Ja, dann bin ich bei mir, das ist
schön. Ja? Also, kämpfen wir uns hin zur Weinstraße. Probieren wir es. Wenn es nicht geht, gleich absteigen. Also nicht da drüber zwingen, wenn nichts weitergeht. Wenn kein Druck aufs Pedal kommt, dann legen wir uns hin.
Ja.
Kriegt man das eh schnell zusammengekramt, oder? Zum Hinblick. Ich meine, der hat jetzt auch eine zweite Luft gekriegt, gell? Das ist jetzt nicht so, dass nichts weitergeht, oder? Er fährt ja auch nicht weg.
Das würde ich sagen, das ist schon okay.
Das ist schon noch vertretbar, jetzt zu fahren,
ja,
einfach
am
30er. Ja. Der hinten beißt natürlich zu.
Also solange er über 30 fährt.
Ja, okay.
Das war dann noch die letzte Diskussion, ob wir am Fuße der Weinstraßen die Schlafpause machen oder ob wir noch probieren, ein bisschen reinfahren. Aber man hört schon, beziehungsweise man hört es nicht, weil du so still bist. Und wenn nichts mehr von dir kommt, dann weiß man, das geht nicht mehr lang. Da muss man irgendwann schlafen gehen.
Das Einzige, was ich noch ausgebracht habe, war, dass ich ziemlich paniert bin. Aber ich kann mich noch an die Situation schon gut erinnern und ich habe mir gedacht, ihr werdet jetzt sicher, so wie wir es sonst auch immer wieder machen, nochmal probieren, mich so richtig einzuharzen und nochmal mich so richtig munter zu bringen und mit Reden, mit Musik, alle Tricks arbeiten, damit wir irgendwie noch ein paar Stunden außerquetschen. Aber ich war dann eigentlich sehr überrascht und in dem Moment natürlich dankbar, weil in dem Moment wollte ich nur mehr liegen gehen, aber mich hätte es nicht gewundert, wenn ihr mir noch pusht, aber ich war dann echt überrascht, dass dann so milde Worte gekommen sind, wie wir fahren dann am Anfang der Weinstraße gleich rechts auf den Parkplatz und legen uns hin.